Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Ramin Niromand, Partner und Head von Motive Ventures. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, er war schon öfters hier zu Gast natürlich. Heute sprechen wir vor dem Hintergrund des Einstiegs von PayPal in das Unternehmen bezahl.de. Da ist Motive Partners quasi seit der Seed-Runde an Bord und wir haben das zum Anlass genommen, um zum einen natürlich über das Geschäftsmodell von bezahl.de zu sprechen. Wir haben über den Einstieg von PayPal gesprochen. Was hat das eigentlich für einen Mehrwert und auch für eine Strategie dahinter, Aussicht von PayPal? Wir haben aber vor allem über den Fintech-Markt gesprochen. Wie geht's dem eigentlich gerade? Es gab jetzt mehrere größere Finanzierungsrunden, unter anderem auch die Solaris Bank. Bahnt sich da vielleicht gerade eine Trendwende an? Ihr wisst ja, Fintech so ein bisschen im Tal der Tränen die ganze Zeit. Und interessanterweise und gutes Timing, Motive Ventures hat auch gerade noch einen Report rausgebracht, eine Studie zum Thema Fintech. Die ist frisch erschienen, die packen wir auch noch in die Shownotes. Könnt ihr euch anschauen, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Aber alles Weitere jetzt von Ramin Niromand, Partner und Head von Motive Ventures. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Ramin, hi, freut mich sehr.
Ja, mich auch.
Schon wieder länger nicht gesprochen, ne?
In der Tat, ja.
Ja, genau. Was passiert bei euch gerade? Erzähl mal vielleicht so im kurzen Wrap-up, der Wechsel von Embedded zu Motive, gut gelungen?
Ja, das ist jetzt ja mittlerweile dann doch schon lange her, sag ich mal, gefühlt sehr lange, aber auch weil sehr schön. Also das hat, glaube ich, alles gut gelungen. Ist jetzt, glaube ich, fast über ein Jahr her offiziell und seit anderthalb Jahren waren wir da sicherlich so. Im gemeinsamen Arbeiten ist sehr, sehr gut gelungen und also Team wächst, Investments machen Spaß und Dankeschön, ist gut gelungen.
Cool. Und wir reden heute mal, sag mal, mit Außenperspektive auf bezahl.de. Da seid ihr investiert, ne? Und wollen wir vielleicht auch so insgesamt mal über den Fintech-Markt nochmal kurz sprechen. Wie geht's dem Fintech-Markt? Vielleicht fangen wir mal so High-Level an, bevor wir einsteigen ins konkrete Thema.
Ja, passend dazu haben wir heute auch eine kleine Fintech-Studie gemeinsam mit ABN AMRO und D-Room veröffentlicht. Also wir sehen da schon wieder eine Erholung im Fintech-Markt. Klar sind die Funding-Volumes noch nicht wieder auf dem 2000er-Niveau, aber man muss schon klar sagen, Fintech bekommt wieder Geld. Für uns war ja auch insbesondere von uns betreuten Firmen letzte Woche doch eine ganz gute Woche mit Saver, die, glaube ich, eine größte Pre-Seed dieses Jahres hingelegt haben. Solaris Bank jetzt endlich auch den Erfolg melden konnte von doch dann 96 Millionen Series F. Aber auch bezahl.de, über das wir heute sprechen wollen, mit 22 Millionen Series B. Also gerade letzte Woche war für uns nochmal so ein bisschen ein Testament. Das geht wieder in die richtige Richtung und die Resilience und Durchhaltevermögen zeigt sich auch, dass das am Ende belohnt wird und eigentlich across, also Pre-Seed B, F in unserem Portfolio, aber ich glaube nicht nur in unserem Portfolio, auch in anderen. Gerade natürlich Seed Series A läuft recht gut. Interessant ist es halt vor allem, wie funktioniert es bei den späteren Märkten. Also ich glaube, alle, die schon vom gesamten Abgesang des Fintech-Sektors gesprochen haben, das ist auf jeden Fall nicht so. Es wird natürlich auch den einen oder anderen weiterhin erwischen. Es wird weiterhin viel Konsolidierung und M&A geben. Aber ja, Fintech ist here to stay sozusagen, ja.
Das waren jetzt viele positive Neuigkeiten aus eurem Portfolio. Hast du denn insgesamt das Gefühl, dass sag mal, die Investoren, die früher in Fintech investiert haben, immer noch sag mal, ähnlich da drauf gucken wie ihr? Oder würdest du sagen, hat sich der Investorenblick insgesamt verändert? Ist es schwieriger geworden, zum Beispiel, du hast ja gerade von den späteren Runden gesprochen, schwieriger geworden, Geld zu finden für Fintechs?
Ja, also die Investoren, glaube ich, haben grundsätzlich jetzt nicht ihren Blick auf den Fintech-Markt verändert. Es gibt natürlich die Generalisten-Investoren, die natürlich den Fokus dann schon eher auf Sektoren fokussieren, die sie gerade für spannender halten. Natürlich vor allem mal Enterprise-Software, AI, auch alles rund um das Thema Green Finance, also wo ja schon so ein bisschen Fintech drinsteckt, aber allgemein ESG-Themen. Ich glaube schon, dass das so gerade bei den Generalist Funds jetzt nicht mal sicherlich ein bisschen weniger Fintech investiert wird. Gleichzeitig ist das immer noch ein riesengroßer Sektor, in dem immer sogar investiert wird. Und es gibt auch viele Überzeugungstäter. Aber na klar, Skepsis ist grundsätzlich da. Die Bewertungen waren in der Vergangenheit teilweise natürlich auch zu hoch. Man guckt mehr nach den Fundamentalzahlen, Aber sozusagen, wie gesagt, der Abgesang der Fintech-Branche oder auch des Fintech-Investierens sehe ich jetzt nicht. Grundsätzlich natürlich, dass es Growth-Companies geben wird im Bereich CUSD, EF, die es auch nicht weiter schaffen. Ja, da war ja auch ein sehr kritischer Artikel letztens wieder im Manager-Magazin über die Schwächen oder die dunklen Seiten des Venture Capitals, wurde gleich, glaube ich, berichtet. Ich glaube, die Leute vergessen, dass das so ein bisschen dazugehört. Also, dass man nach 3 Jahren zum Unicorn wird und nach 5 Jahren IPO macht, das ist einfach nicht der Weg, der sozusagen normal ist oder der realistisch ist, sondern es kostet einfach Zeit. Und schauen wir uns Klarna an. Ja, erst super gehypt, was war das? Ja, erfolgreichstes Fintech Europas mit, glaube ich, über 40 Milliarden Marktbewertung, dann komplett runter auf 5 Milliarden, also komplett runter von dem Niveau, wo man sie kam. 5 Milliarden Bewertung ist ja nicht klein. Aber und jetzt wieder ein IPO-Kandidat, weil sie eben ja durchgehalten haben, weil auch, glaube ich, die Investoren, die dahinter stecken, dann am Ende gesagt haben, wir sind ja schon so weit gegangen, jetzt gehen wir auch noch die letzten Meter. Und genau diese Resilienz, wie sie so schön heißt, die wird ausschlaggebend sein. Und das sind die Unternehmen, das sind aber auch die Investoren. Und mir wird in diesen Doom-Szenarien wie jetzt gerade teilweise auch dann zu stark die Gründer so ein bisschen als schwarzes Schaf dargestellt, dass sie ja alles in der Verantwortung hätten. Das stimmt zwar, sie sind am Ende verantwortlich und sie sind auch diejenigen, die auf der Bühne stehen und sich für die Erfolge feiern lassen, aber so ganz ohne die Investoren, die die Gründer da hochfinanziert haben, würde es ja auch nicht gehen. Also da fällt mir manchmal so ein bisschen Eigenkritik auch der VC-Branche. Aber klar, am Ende, wenn es ein Portfolio brennt, muss jeder professionelle Investor Entscheidungen treffen und das muss man dann als Gründer, glaube ich, auch verstehen, dass nicht alles durchfinanziert werden kann, ist dann auch manchmal Realität.
Wenn man sich euren Report anguckt, den können wir auch gerne verlinken in den Shownotes, habt ihr zusammen mit D-Room gemacht, ne? Dann sieht man, dass logischerweise 2021 so ein Outlier-Jahr war, 2022 irgendwie auch noch, jetzt 2023 ist dann irgendwie unter dem Niveau von 2018. Was würdest du denn sagen, wo geht's 2024 hin?
Das ist eine gute Frage. Also es wird sicherlich weiter nach oben gehen, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass wenn man sich das Dry Powder anschaut, was immer noch in den Fonds vorhanden ist, auch so langsam wieder ausgegeben werden müssen. Insgesamt habe ich so die gefühlte Wahrnehmung ist doch so, dass die Leute jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt mal wieder investieren, weil auch, ich glaube, die Probleme, die viele in den Fonds haben, so langsam mal auf eine Entscheidung zulaufen. Also entweder sind sie durchs Tal der Tränen durchgekommen und man ist so ein bisschen entspannter und kann auch seine Zeit und seinen Fokus wieder auf neue Themen lenken und oder die Themen gehen zu Ende und auch dann hat man mehr Zeit. Also ich glaube schon, dass natürlich viele auch mit einfach Portfolioarbeit gefangen wurden und am Ende geht es ja auch, wie viel Zeit allokierst du, wie viel Deals guckst du dir an. Seed Series A ist auch gar nicht in den letzten 1-2 Jahren so eingebrochen, also ist eingebrochen, aber nicht im Verhältnis. Das heißt, auch die Companies werden so im nächsten Jahr jetzt wieder, sag ich mal, dann in den Finanzierungsrunden kommen. Am meisten wird man sich, glaube ich, jetzt darum gehen, wie seit sind die Gründer jetzt auch bereit, gerade wenn sie so eher 21 oder 22 geraced haben, und nochmal eine wirklich große, gute Finanzierungsrunde geraced haben. Teilweise sind ja da Companies finanziert worden auf 80 Millionen plus Bewertung mit wenig Umsatz oder gar keinem Umsatz. Sind die bereit, einen halben Schritt zurückzugehen, um dann 3 Schritte nach vorne zu gehen? Ich glaube, da wird sich viel dran ausrichten, aber es wird sicherlich über das Niveau von 23 gehen.
Und sag mal, es gab so eine schöne Übersichtsfolie von Unternehmen, die geraced haben, also große Runden geraced haben im letzten Jahr. Stripe ganz vorne dran. Gibt's da so ein Pattern, würdest du sagen? Kann man sagen, dass diese Unternehmen irgendwie eine Gemeinsamkeit haben oder sind es einfach nur starke Firmen, die dann jetzt so sag mal, in verschiedenen Segmenten, verschiedene Geschäftsmodelle ihren Weg einfach gehen?
Also ich glaube, am Ende des Pattern ist konstanter Wachstum zu übersichtlicher Burn. Ja, aber jetzt sage ich mal, ein Geschäftsmodell-Pattern, dafür ist die Branche dann doch zu groß. Und natürlich so ein bisschen, was ja immer gern gesehen wird, auch von Investoren, so ein Stück weit Category Leader. Ja, und wenn man sich anguckt, Stripe ist halt in der Kategorie, wo sie unterwegs sind, gehört sie halt weltweit zu einem der Top 3 Unternehmen. Ja, Stripe insbesondere, aber natürlich auch Adyen, die da ja immer als Europäer nicht vergessen werden dürfen, sind schon sehr, sehr beeindruckte Unternehmen, wie sie auch so nach und nach sich in den Kuchen von anderen Geschäftsmodellen reinfressen, dort Revenues wegnehmen. Ich meine, Adyen ist mittlerweile auch eine Banking-as-a-Service-Plattform. Ja, und ich glaube, gestartet sind sie mit Kreditkartenakzeptanz. Aber auch da, Edian, ich müsste jetzt lügen, aber ich würde sagen 14 bis 15 Jahre alt. Ich hoffe, ich liege da so halbwegs richtig. Stripe sollte auch so 12, 13 Jahre alt sein. Also was man sich, glaube ich, ein bisschen vertut natürlich, weil gerade, sag ich mal, die Berliner Startup-Szene ist natürlich in den letzten 10 Jahren sehr nach oben geschossen. Mhm. Das heißt, wir unterhalten uns aber über viele Firmen. Sag mal, eine Solaris Bank ist ja, sag ich mal, für viele auch schon jemand, eine Firma, die sicherlich schon sehr lange am Markt ist, die ist aber gerade mal 8 Jahre alt. Ja, lass uns mal überlegen, wie sieht die Company aus in nochmal 8 Jahren? Oder eine Number 26, eine Raisin, glaube ich, die sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist, die ist vielleicht 10 oder 11 Jahre alt. Ja? Also gibt denen auch nochmal 3 Jahre weiter. Also ich glaube, wir tun uns auch keinen Gefallen daran, dann immer so zu früh den Abgesang zu hören. Manchmal, es dauert halt einfach. Und nochmal diese Widerstandsfähigkeit, wenn du jetzt durch dieses Tal gekommen bist, wenn du jetzt geschafft hast, glaube ich, deine Kosten zu senken, konstant zu wachsen. Und ich glaube, das kann eben Stripe auch zeigen. Und das ist das Pattern. Wenn du auf guten Unit Economics weiter wächst, dann wirst du auch weiter Funding bekommen. Und dann kommen auch nochmal andere Kapitalgeber, die dann einfach, ja, auf der Substanz und auf diesem Category Leadership, ich glaube, das ist schon ein Pattern, investieren wollen. Weil am Ende sieht man schon, wer macht denn den M&A? Wer führt denn die M&A an? Das sind ja dann immer mehr oder weniger die Nummer 1, 2 oder 3 in dem Markt. Und oftmals kommen ja Companies dann in gewisse Wachstumsprobleme und oder es stellt sich heraus, dass die Firmen, die gegründet würden, vom Geschäftsmodellansatz vielleicht ein schönes Feature, ein schönes Produkt haben, aber eigentlich nicht groß genug sind, um eine ganze Firma zu rechtfertigen. Und da wird M&A eben dann auch der Weg sein und die Großen werden immer größer.
War ja sogar gerade zu lesen, dass der langjährige Delivery Hero Finanzchef zu Wise gewechselt ist. Ne? Das war ja eigentlich vielleicht auch nochmal so ein kann man natürlich jetzt nicht als Fintech-Trend sehen, aber man hat schon so das Gefühl, dass der Fintech-Markt, du hast ja Stripe, Wise, Klarna hast du gerade genannt und sowas.
Genau.
Ich glaube, Wise ist ja auch noch nicht an der Börse. Ne? Das sind alles so Kandidaten, die jetzt so in der Hab-8-Stellung stehen, wahrscheinlich darauf warten, dass das IPO-Fenster wieder aufgeht. Ne?
Absolut. Also das sind genau, Wise ist genau so ein Kandidat, die ja auch, sag ich mal, wirklich vom Produktportfolio, ja, also teilweise sich ja wirklich auch als Commercial Bank fast schon positionieren, was ihre B2B-Accounts und die Bankeninfrastruktur anbietet. Also von diesem Case, dass mal jemand einen Privatnutzer an einen anderen Privatnutzer oder Privatperson, besser gesagt, weltweit das Geld verschickt hat, das ist ja nur noch ein Teil des Geschäftsmodells, sicherlich noch ein großer, aber die sind ja wirklich ein fully-fledged Player geworden. Und ja, Delivery Hero ist ja ganz spannend. Delivery Hero ist ja ganz viel Fintech in drin. Ne? Also die haben ja auch eigene Fintech-Investments und deswegen, ich glaube, wenn man da so jemanden wie Manuel gewinnen kann an Wise, dann haben sie da, glaube ich, also besser geht's ja nicht. Ja, der versteht Fintech, der versteht IPO, der versteht Tech und ist, glaube ich, aber auch wieder ein tolles Testament für uns in Berlin und in auch Europa. Und sicherlich werden wir da ganz spannende IPOs sehen. Wir sehen aber eben auch in dieser Todeszone Series C, D, E, die eben noch nicht genug Substanz aufgebaut haben, sehen wir dann sicherlich auch Firmen scheitern. Und was man, glaube ich, nicht so von außen immer sieht, aber so ein bisschen vielleicht aus dem Maschinenraum heraus, in diesen Phasen ist es auch unheimlich schwer, die Gesellschafter dann immer so und das Management, ich hatte ja auch gerade schon gesagt, das Management wird dann manchmal so als absolute Buhmänner hingestellt und sicherlich gibt es da auch viele Versäumnisse, aber auch die Investoren sollten sich da so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Es ist schon erschreckend zu sehen, wie viel, wenn man so ein bisschen mal hinter die Kulissen guckt, Grabenkämpfe es dann gibt und die eigentliche Sache, die Firma, die Mitarbeiter in dieser Firma so ein bisschen ja vergessen wird. Und das kostet immer unheimlich viel Kraft und auf dem Weg gehen, glaube ich, auch ja viele Persönlichkeiten dann schaffen den Weg dann eben nicht, diese immer wieder den Konsens zu treffen, dass man immer nicht vergisst, es geht hier um die Firma und gemeinsam als Management und Gesellschaft, da haben wir da auch eine Verantwortung, diese Firmen eben dann auch weiter zu finanzieren und oder halt auf den richtigen Weg zu setzen. Man kann nicht immer endlos finanzieren, wenn man nicht sagt das Richtige, aber dann muss man über andere Wege gehen. Ich denke, gerade ab einer gewissen Größe wird es Lösungen geben, sollte es immer Lösungen geben, aber viele Firmen scheitern dann auch einfach daran, dass sich Gesellschafter und Management nicht einigen können und was dann eigentlich das Schlimmste ist an diesen Situationen und wenn man dann überlegt, wie viel Kraft und Energie in diese Sachen gegangen sind und dann gehen sie nicht weiter. Das heißt, ich glaube, da so kein Appell, ich meine, man sollte sich ja auch nicht immer wichtiger machen, als man ist, aber ich glaube, da muss man schon ein Auge drauf haben, dass das eben, ja, am Ende den richtigen Fokus hat und man nicht aus den Augen verliert eigentlich, um was es mal ging, nämlich ein gutes Unternehmen aufzubauen. Und ja, vielleicht verliert der eine oder andere dann mal den einen oder anderen Share und vielleicht hat er sicherlich andere Vorstellungen, was er damit mal finanziell macht. Aber man sollte nie aus dem Auge verlieren, dass die Firma und Mitarbeiter und Leistungen und Lösungen, die dahinter stehen, auch weiterleben können.
Jetzt greife ich lieber mal die Stichworte gute Unternehmen und Berlin auf und nicht zu wenig Substanz, was du gerade auch angesprochen hast. Wie geht's denn den Berliner Großunternehmen, den Fintechs, Trade Republic und N26? Wie ist denn da dein Blick drauf?
Also ich habe natürlich da nur einen Außenblick drauf. Ich glaube, man hört, sage ich mal, bei beiden jetzt erstmal wenig Negatives gerade. Ja, ich glaube, das ist ja auch in den Zeiten, wo man vielleicht alle so ein bisschen zurückhaltender sind, sage ich mal, erstmal gute Zeichen. Was man so hört, ist, Wachstum scheint bei beiden wieder ganz gut zu sein. Ich glaube auch, dass Number 26, so scheint es, wie gesagt, bin kein Insider, so scheint es, ihre Probleme oder die Herausforderungen, muss man eher sagen, die sie mit dem Regulator haben, auch sehr gut in den Griff bekommen haben und sicherlich den Weg jetzt auch konsequent weitergehen werden und hoffentlich erfolgreich bleiben. Trade Republic, ich glaube, hat wieder einen Stunt hingelegt, ja, mit der, was war sie, silbernen Karte, glaube ich, ja. Also Wahnsinn, die Jungs und Mädels da machen schon echt viel richtig, was Go-to-Market betrifft, aber auch ein, sag ich mal, ein gutes Produkt. Ich glaube, dass grundsätzlich, jetzt muss man nochmal sehen, wie verhält sich das auch alles, wenn jetzt die Märkte wieder vielleicht mal irgendwann abschwingen. Aber grundsätzlich, denke ich, ist die Basis, auf der sowohl Trade Republic auch Number 26 stehen, eigentlich sollte die jetzt groß genug sein, dass sie nicht von Marktzyklen, sei es von Investorenzyklen und oder Nachfragezyklen, gleich umfallen. Also das sind, glaube ich, zwei Unternehmen und auch die Resilienz zeigen können. Bewertungstechnisch ist das natürlich immer so eine Frage, wo landen die dann irgendwann mal und nach welchem Schema werden sie bewertet?
Bei Trade Republic. Weil da könnte ja auch so ein Knick kommen, ne? Wie bei Klarna oder sowas. Könnte man, also wäre jetzt gar nicht überraschend, dass die das irgendwie vielleicht zeitverzögert auch nochmal erleben, ne?
Ja, und ich meine, teilweise stecken wir alle nicht drin, oder? Also wenn die Finanzierungsrunden, die announced werden, was da für eine Struktur hinter ist oder nicht, das wissen wir auch alle nicht. Also deswegen, das ist auch immer schwer von außen zu sagen. Und der Knick kann natürlich auch kommen. Denke aber auch, dass, was dann aber die Exit-Erwartungen am Ende dann wirklich sind, nach welchem Geschäftsmodell werden sie bewertet? Ich meine, das ist bei uns in der Solarsbank auch die Herausforderung. Werden wir als Technologieunternehmen werden wir als Bank bewertet und nach Hochzinsphase vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du als Bank gesehen hast. Aber insgesamt ist es ja eher eine Frage nochmal des Access-Horizonts. Aber auch den Firmen sollte man einfach noch genug Zeit geben.
Und das vielleicht nochmal als Brücke zu Delivery Hero, ne? Das war ja damals für Berlin so ein Urknallmoment eigentlich, ne? Delivery Hero, der Börsengang hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, über 100 Millionäre geschaffen in der Startup-Szene, ne? Und das ist natürlich dann Geld, was dann irgendwie an vielen Stellen wieder in Seed-Runden oder Angel-Runden investiert wird.
Ja, absolut. Also, das ist, das war einer der Game-Changer schlechthin. Und genau dieses, ja, ich meine, das andere war Zalando. Ich glaube, wenn du diese beiden Themen zusammennimmst, wie viel Power die eigentlich in dem Ökosystem entfacht haben, dann aller Ehren wert und auch ganz, ganz wichtig, da wird es die nächste Welle geben. Ich meine, sie gibt es teilweise schon, weil ich glaube, was früher nicht so der Fall war, aber heute hatten die Gründer, glaube ich, dann auch ein besseres Gespür, um mal den einen oder anderen Secondary rauszunehmen. Also ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und der Max von Teilenteil, von einer der Gründer von damals, ist ein sehr aktiver Business Angel. Ja. Und das hilft natürlich auch, weil es den Gründern einfach als Sparringspartner zur Verfügung steht, seine Erfahrung da mitgeben kann und sicherlich auch viele andere Gründer. Man sieht ja immer wieder bei jedem Announcement, wie viel da dann früher schon wieder reinvestiert wird in das Ökosystem, was man natürlich begrüßen kann.
Und neben Zalando, Delivery Hero, HelloFresh gab es noch und aber auch Auto 1. Ne? Dann baue ich dir das nochmal die Brücke. Wir gehen nochmal kurz nach Köln, würde ich sagen. Ja,
wir gehen nach Köln. Ja, danke schön. Ja. Waren so ein bisschen unsere Kölner Wochen letzte Woche. Ja, das stimmt. Also sowohl Sava als auch bezahl.de. Aha,
genau. Und erzähl nochmal, bezahl.de, da ist jetzt PayPal reingegangen. Das klingt mir ja fast nach einem Strategen schon. Ne? Ihr seid ja unglaublich früh da schon reingegangen, glaube ich, dritte Runde jetzt, also Seed-Runde seitdem mitgegangen, ne? Genau. Aber PayPal, das klingt fast so strategisch, ne?
Ja, also es ist ja immer so, wenn man diese großen Namen hört, dann klingt das natürlich sofort strategisch. Man muss jetzt aber schon sagen, PayPal Ventures ist natürlich haben die Connectivity zur PayPal-Organisation, aber das ist schon sehr stark ein Finanzinvestor. Also natürlich wollen die ihre ja, ihres Know-how, ihre Füße, ihr Know-how daraus ziehen aus so einem Investment. Sie wollen natürlich auch schon verstehen, wie entwickelt sich dieser Payment-Markt, dieser Embedded-Payment-Markt, gerade dieses industriespezifische. Aber da sind keine strategischen Anforderungen gesetzt. Und das ist ähnlich auch teilweise wie bei Visa Ventures, diese amerikanischen Corporate Ventures von den Payment-Instituten, die selber ja in der DNA Tech-Unternehmen sind, die wissen schon, wie sie sich dazu verhalten haben. Und es ist jetzt der No Strings Attached sozusagen.
Aber wenn ich kurz reingehen kann, also T3-Ende, schön getitelt, PayPal bekommt Zugang zum europaweiten Automobilhandel. Das klingt ja schon ein bisschen anders, ne?
Das klingt ein bisschen anders. Gut, wir können ja nichts dafür, was die, wie die Presse sich verhält oder was sie dann schreibt. Ich glaube, PayPal hat auch vorher schon Zugang sicherlich zum Automobilhandel, wenn sie möchten. Aber natürlich ist es schon so, dass Bezahl.de gerade natürlich in Deutschland und jetzt auch dann auch jetzt in Europa dann hoffentlich bald klar sich zu einer Branchenlösung, Category Leader, wie ich davor gesagt hat, entpuppt. Und das ist natürlich dann schon spannend für einen Player wie PayPal, sich eben zu sehen, wie so Ökosysteme dann eben genau in einem Vertical wachsen. Aber am Ende des Tages sind das immer noch unabhängige Unternehmen und den Zugang, dass sie den da automatisch durchbekommen, ist, glaube ich, noch ein bisschen verfrüht.
Wir hatten bei der letzten Runde den Markus Wolf hier zu Gast, den CFO. Kennst du wahrscheinlich dann auch gut, ne? Vielleicht die Frage an dich, wenn ihr jetzt so früh da reingegangen seid, wie hat sich das Unternehmen verändert im Laufe der Zeit? Sind die durch ich weiß nicht, Pivots oder zumindest Marktanpassungen, Thesenanpassungen gegangen oder war das ein ganz gerader Durchmarsch? Das sind ja 130 Leute, habe ich schon gesehen, ne?
Ja, genau. Also wie hat sich das, erstmal muss man dazu sagen, als wir da initial investiert haben, und ich glaube, das war damals unser zweites oder drittes Investment erst, fanden wir halt eigentlich super sympathisch, dass es nicht so ein gehyptes Berliner Mitte-Startup ist, sondern...
Das machst du aber keine Freunde gerade, ne?
Ich weiß, ja. Muss ich wieder ein paar Leute zum Drink einladen. Nein, auch gehypte Mitte-Startups finden wir super, sind ja auch in das eine oder andere investiert, aber wir fanden damals wirklich sympathisch, dass... dass die einfach ihren Job gemacht haben da in Köln. Darunter haben die, glaube ich, am Anfang auch vielleicht so mal das eine oder andere Mal ein bisschen gelitten, dass ich meine, für den Erfolg, den sie hatten, den Umsatz, den sie hatten, sich vielleicht die ersten Finanzierungsrunden nicht so einfach gestaltet haben, wie man sie vielleicht vernehmen mag. Ja? Aber ich glaube, das sieht man gerade in jetzigen Marktphasen, dass eben dann auch eine Stärke ist. Ja, also die Substanz, die Bezahl.de da hat und wirklich das sehr solide Wachstum des Umsatzes und zu deiner Frage gar kein Pivot. Also das Kerngeschäftsmodell ist immer noch dasselbe. Die haben einfach auf dem Vertrieb wahnsinnig Gas gegeben und haben, ich glaube, was ist die Zahl? Ja, 70% der Top 100 Autohandelsgruppen haben sie angeschlossen mit mehr als 1000 Autohäusern. Sie haben BMW gewonnen als Partner für ihre Zahlungsabwicklung und natürlich was passiert ist, dass sie ihren Produktumfang erweitert haben, also dass du jetzt auch neben der reinen Zahlungsabwicklung natürlich dann auch ins Kreditgeschäft einsteigst, dass ein bisschen durch diese B2C-Richtung, also BMW ja gerade schon angesprochen, sich erweitern und dass sie ins Ausland gehen, aber vom Produkt kein Pivot. Ich meine, was sie natürlich gemacht haben, ist Team weiter aufbauen und da wird natürlich jetzt auch noch mehr kommen, aber sehr solide ihren Job gemacht und mit viel Herzblut und Engagement gearbeitet. Und glaube ich auch ein ganz interessantes, ganz anderes Ökosystem, auch nochmal einen Investoren am Tisch gehabt. Also viele, die einfach mit viel Branchenverständnis auch am Tisch sitzen. Und das setzt sich jetzt so ein bisschen fort.
Ja. Und jetzt also mit, ich vermute mal, mit Auto 1 vergleicht sie nicht, ne? Auto 1 ist, wir hatten sie gerade als Erfolgscase. Die Aktienkurs mittlerweile natürlich irgendwie eingebrochen, aber mit wem könnte man jetzt Bezahl.de vergleichen? Ist das dann für euch eher so ein, ich weiß gar nicht, ist das dann ein Klarna, mit dem man da, wo man referenziert oder Wise oder worauf würdest du da gucken?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, das ist ja ein Stück weit eine neue Kategorie, dieses Embedded Payment. Ehrlicherweise in unserem Portfolio kennst du vielleicht noch die Nelly Solutions, die macht das für Healthcare. Das Interessante man könnte fast sagen, das Fintech, sowohl mit Zahl.de als auch Nelly, ist so ein bisschen fast die Pflicht. Und die Kür ist eigentlich, dass du das anfasst auf sehr große Märkte. Also Bezahl.de versteht eben ausgesprochen gut diesen Automotive-Markt, ist eben integriert in in all die verschiedenen ERP-Systeme, die in diesem Sektor sind, versteht, wie Autohandelsgruppen funktionieren, versteht, wie die OEMs funktionieren, kennt die Probleme im Backoffice und nutzt dann die jeweiligen Infrastrukturen von Banken, von Payment-Dienstleistern, von Lending-Unternehmen, die sie dann so in einen Prozess gießen, dass es eben für die Kunden mit Abstand die beste Lösung ist. Und deswegen dieses Beispiel oder nochmal dieser Vergleich, das Fintech ist die Pflicht und die Industrieverständnis ist die Kür. Nur so wird halt wirklich eine bestehende Lösung draußen. Und PayPal ist ja zum Beispiel eher ein horizontaler Anbieter. Damit kannst du alles bezahlen, solange es ein Produkt ist oder eine Dienstleistung ist. Und ich glaube, dieses Embedded Payment, dieses sehr industriespezifische, da gibt es von den ganz großen Playern, fällt mir jetzt ad hoc keiner ein. Alles, was man sonst so kennt, ist eher eine horizontalen Wette. Mhm. Und ich glaube, diese nächste Welle eben an großen Payment-Playern ist eine vertikale Wette. Das liegt eben auch daran, dass die Infrastruktur, die du heute im Fintech hast, eben eine ganz andere ist. Du kannst eben per Schnittstellen auf KYC, auf Kreditunternehmen, auf Payment-Dienstleistungen zugreifen, so dass du dann auch entsprechend in dieser Branche schneller skalieren kannst.
Heißt dann, PayPal hat quasi in seine eigene Zukunft investiert, wenn man so richtig raushört, ne?
Richtig, genau.
Und heißt auch umgekehrt, dass wahrscheinlich dann noch zahlreiche andere Branchen, die groß genug sind, dann möglicherweise auch noch solche ähnlichen, also vergleichbare Lösungen bekommen könnten.
Absolut. Also, wie gesagt, Healthcare ist aus unserer Sicht eine andere, sehr, sehr große Branche. Mit Luca haben wir auch so ein Stück weit was in der Hospitality drin. In den USA haben wir was im Bereich Construction, also das ganze Thema Bau und Bauwesen mit der Firma Constafor. Also es gibt schon große Branchen, die eben ja eher nach vertikalen Lösungen suchen, weil sie das besser den Kunden von A bis B dann abdecken.
Okay. Kundenjourney. Du, da würde ich fast mal sagen, bis hierher. Über Luca würde ich eigentlich auch noch gerne mit dir sprechen. Das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja?
Sehr gerne.
Machen wir. Ramin, hat ja großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, ich freue mich auf die Fortsetzung.
Danke dir, Jan.
Vielen bis Dank. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.